NDR Info. Themen des Tages.
Und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Nach vielen Debatten und einigem Gezerre ist nun doch klar, Olaf Scholz ist nominiert. Er soll die SPD als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl führen. Außerdem fragen wir, wie gut sind wir vorbereitet auf eventuelle Angriffe? Brauchen wir in Deutschland mehr Bunker, Kellerräume, umgebaute Tiefgaragen, die für den Ernstfall ausgestattet sind? Die deutschen Behörden jedenfalls arbeiten offenbar an einem Bunkerplan. Und heute ist Orange Day. International wird mit vielen Projekten auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Und an diesem Tag vielleicht auch ein wichtiges Zeichen. In Frankreich ist die Höchststrafe für den Hauptangeklagten im Vergewaltigungsprozess von Avignon gefordert worden. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Schon in der vergangenen Woche hat ja Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bekannt gemacht, dass er nicht Kanzlerkandidat der SPD werden würde, sondern er will die Arbeit für und mit der Bundeswehr weiterführen. Damit war klar, Olaf Scholz, der jetzige Kanzler, wird also doch auch der Kandidat für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar. Heute hat es der Bundesvorstand der SPD in Berlin bestätigt. Dazu unser Korrespondent im Hauptstadtstudio Georg Schwarte. Und zwar einstimmig, also schon als erstes Signal.
Ja klar, als Signal. Einstimmig ist es geworden, wie beim letzten Mal übrigens im August 2020. Da ist Olaf Scholz auch mit einem einstimmigen Votum des Vorstands nominiert worden als Kanzlerkandidat, ist später Kanzler geworden. Darauf hoffen Sie jetzt dieses Mal auch. Und Sie haben es versucht, auch sehr geschlossen zu demonstrieren für uns, für diejenigen, die da zugeguckt haben. Der Parteivorstand kam mit runter zur Pressekonferenz. Die standen dann an der Seite, als Lars Klingbeil und Saskia Esken da sprachen vorne. Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin, zupfte dann noch Boris Pistorius am Ärmel und zog den ein bisschen weiter nach vorne. Los, stell dich neben Olaf, war wohl das Signal. Der stand dann da auch brav. Die beiden lachten und scherzten, während die Parteichefs das Ergebnis verkündeten und Saskia Esken dann das hier sagte.
Wir starten heute mit der Nominierung von Olaf Scholz in einen Bundestagswahlkampf 2025, der kurz sein wird, der knackig sein wird, der kämpferisch sein wird. Es wird kalt sein auf den Straßen, aber wir sind längst auf Betriebstemperatur.
Was auch nicht verwunderlich ist, denn da war ziemlich Feuer unterm Dach bei der SPD schon in den letzten Tagen. Jetzt also Betriebstemperatur für den Wahlkampf.
Und es hat ja viel Kritik gegeben, auch aus den eigenen Reihen. Wir haben gerade eben Saskia Esken gehört. Die hat ja auch zugegeben bei den Jusos, das Ganze sei nicht optimal gelaufen. Man habe kein gutes Bild abgegeben, aber Zitat, beschädigt gehe man aus der Debatte nicht hervor. Kann man das so sehen?
Das kann man so sehen, das muss man vielleicht so sehen als Vorsitzende. Das glaubt aber eigentlich ihr niemand und auch in der SPD niemand. Natürlich ist das dumm gelaufen. Achim Post, der saß heute Morgen im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF und sagte, ja, der Juso-Chef hat recht. Was hat er gesagt? Eine Shitshow hat der Juso-Chef das ganze Gezerre genannt. Also bei der SPD sieht man schon, dass es ein paar Kratzer im Lack gibt für diesen Olaf Scholz. Der ist dann auch gefragt worden. Das war doch wirklich kein gelungener Wahlkampfauftakt. Er selber sieht das offiziell natürlich ganz anders. Von Streit war bei ihm keine Rede. Bei ihm heißt das Ganze kurz innehalten.
Wir haben einmal kurz innegehalten, überlegt, was ist das Beste zu tun. Und jetzt handeln wir gemeinsam. Das hat die Stimmung auch wiedergegeben in der Sitzung des Parteivorstandes und auch vieles, was ich in den letzten Tagen gehört habe.
Ja, gemeinsam Stichwort. Olaf Scholz hat übrigens, als dann das Ergebnis da war, einen dreiseitigen Brief rausgegeben an alle SPD-Mitglieder. Liebe Genossinnen und Genossen, steht da handschriftlich, dann folgen drei Seiten eng bedruckt. Tenor, da schreibt er dann auf der letzten Seite, ich brauche euch in diesem Wahlkampf. Eure Solidarität, euer Engagement, eure Zuversicht nach dem Motto, nicht meckern, sondern machen, nicht klagen, sondern kämpfen und zwar Seite an Seite, dann werden wir gewinnen. Solidarische Grüße, Olaf Scholz.
Gut, das ist jetzt seine Hoffnung, aber geht jetzt wirklich bei allen der Blick nach vorne und die Reihen sind geschlossen? Was ist zum Beispiel mit denen, die sich zuletzt auch offen für Boris Pistorius ausgesprochen hatten? Sind die jetzt still?
Die sind still, sagt jedenfalls der Kanzler. Man habe sich zusammengesetzt, er habe mit all jenen gesprochen und die stehen jetzt geschlossen hinter Olaf Scholz. Eben auch dieser Boris Pistorius übrigens, der war schon am Wochenende zu hören und zu sehen auf SPD-Veranstaltungen. Da hat der Kandidat der Herzen nochmal geworben für Olaf Scholz und hat dann gesagt...
Und er sagt das sehr deutlich, er steht im Gegensatz zu seinem Herausforderer für etwas, was in den politischen Debatten unserer Zeit ein seltenes Gut geworden ist. Vernunft, Ruhe und Besonnenheit und für einen klaren Kompass.
Ja, Besonnenheit, das werden wir ganz oft noch hören. Also man versucht jetzt gerade wirklich alles die Reihen zu schließen, nach außen hin zu demonstrieren. So, wir haben kurz diskutiert, jetzt ist das vorbei. Jetzt gehen wir geschlossen in diesen Wahlkampf, 23. Februar. Viel Zeit ist nicht mehr, knapp 3 Monate. Nächster Haltepunkt übrigens jetzt am Samstag, die sogenannte Wahlsiegkonferenz, schöner Name. Da kommen die nominierten Bundestagskandidatinnen und Kandidaten ins Willy-Brandt-Haus. Und da wird es dann den ersten Aufschlag geben, auch mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der dann eine erste, in Anführungszeichen, große Rede halten soll.
Georg Schwarte war das zur heutigen Kür von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten. Und wir bleiben noch kurz dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von Anne-Kathrin Mellmann aus unserem Hauptstadtstudio. Und sie ist noch nicht so überzeugt von dieser Wahl.
Das Gruppenfoto nach der Entscheidung soll eine glückliche Familie zeigen. Der Parteivorstand lässt sich ablichten. Olaf Scholz im Zentrum wird flankiert von den Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil sowie Verteidigungsminister Pistorius. Aber die Darbietung überzeugt nicht. Gequält lächeln die Gesichter, wohin bloß mit den Händen. In dieser Familie sind jetzt zwar alle auf Linie, einstimmig war ihr Beschluss für die Nominierung von Scholz, aber die Linie sackt ab, die Stimmung scheint im Keller. Es geht um unser Land, kommentiert Scholz die Entscheidung, drunter macht er es nicht. Wäre es der SPD wirklich ums Land gegangen, ums sozialdemokratische Anliegen, dann hätte sie Pistorius genommen und mit ihm wenigstens ein paar Prozentpunkte mehr eingefahren. Jetzt beginnt der letzte Akt des Trauerspiels. Die Nominierung von Scholz ist im letzten Moment doch noch glatt gelaufen. Damit findet das nervtötende Schauspiel der vergangenen Tage erst einmal sein Ende. Der endgültige Vollzug beim Parteitag im Januar dürfte ein ähnlich diszipliniertes, aber freudloses Bild ergeben, wenn nicht noch etwas dazwischen kommt. Man solle nicht auf Umfragen schielen, mahnt Scholz mit Seitenblick auf das Pistorius hoch. Er sei derjenige, der wisse, worauf es ankommt bei so ernsten Angelegenheiten wie Krieg, Frieden und Sicherheit. Er hält sich für besonnen, klug, gemäßigt. Die Parteivorsitzenden Klingbeil und Esken bescheinigen ihm Prinzipienfestigkeit, Entschlossenheit und Nervenstärke. Ich erwarte, dass ein Bundeskanzler diese Eigenschaften selbstverständlich mitbringt und frage mich, ob den beiden zu Scholz nicht noch etwas mehr einfällt und vielleicht auch eine Eigenschaft, die Boris Pistorius nicht hat. Nach seiner Nominierung versucht Scholz, seinen Followern Motivation einzuhauchen. Der Winter steht vor der Tür und mit ihm die Frage, mit wie viel Wärme im Herzen die SPD-Mitglieder bei Eis und Schnee Plakate kleben und Flyer verteilen werden. Das Wunschdenken der SPD-Führung wird sie und die Wähler kaum überzeugen können. Weder die Behauptung, die Partei sei jetzt geeint, bis hin zu dieser, die SPD sei das Comeback-Kid, das sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer. Etwas Gutes hat die Kandidatur von Scholz. Mit der Kanzlerschaft dürfte es nach der Februarwahl endgültig vorbei sein. Der Weg wird frei für andere, vielleicht sogar für eine Frau und für ein wirkliches Comeback der SPD. Das aktuelle Gruppenfoto könnte schon bald im Parteiarchiv verstauben.
Die Meinung heute Abend von Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann. Was tun im Ernstfall? Wo sind sichere Räume in Deutschland, wenn es Luftangriffe gäbe? Bis hierhin werden noch bestehende Bunker ja meist anderweitig genutzt, als Übungsräume für laute Bands oder als Wohnraum, nachdem mit viel Aufwand Fenster in die meterdicken Wände gebohrt wurden. Brauchen wir durch die sich verschärfende internationale Bedrohungslage aber mehr Schutzräume? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, und die Innenministerien sind offenbar bei einer Bestandsaufnahme. Merle Giebeler berichtet.
Neue Hochsicherheitsbunker zu bauen dauert lange und ist sehr teuer. Eine große Rolle spielen daher auch Keller von Wohn- und Geschäftsgebäuden, Tiefgaragen und U-Bahn-Stationen. Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, BBK, arbeitet gemeinsam mit den Ländern jetzt daran, mögliche Schutzräume systematisch zu erfassen. Es will außerdem die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren. Geplant sind Informationskampagnen. Denn bisher wurden etwa Fördermittel des Bundes für den Ausbau von privaten Schutzräumen nur wenig genutzt. Außerdem soll ein digitales Verzeichnis entstehen. Bürgerinnen und Bürger können dann künftig auf dem Handy nachschauen, wo der nächstgelegene Schutzraum ist. Der Bund hatte 2007 beschlossen, bestehende Bunker stillzulegen. Viele sind umfunktioniert worden zu Tiefgaragen oder auch Wohnungen. Mit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine stoppte der Bund die Stilllegung. Aktuell gibt es in Deutschland damit noch knapp 580 öffentliche Bunker mit Platz für 480.000 Menschen. Diese Bunker müssten aber erst kostspielig reaktiviert werden.
Soweit Merle Giebeler. Ja, und darüber, wie die Ausstattung Deutschlands mit Bunkern überhaupt ist und ob wir vielleicht mehr von ihnen brauchen, habe ich mit Hans-Walter Borris gesprochen. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Und ich habe ihn gefragt, jetzt einmal zu erfassen, ob es genügend Schutzräume gibt in U-Bahnen, in Tiefgaragen oder in Kellerräumen. Das ist doch sicher erstmal nicht verkehrt, oder?
Das ist eine übliche Aufgabe, um eine Zustandsbewertung auszuführen. Ich halte diese allerdings für verfehlt, weil sie dem Zeitgeist und den Möglichkeiten eines modernen Krieges nicht entspricht.
Das heißt, Sie sagen, ein Bunkerschutzplan greift im Notfall dann auch gar nicht?
Wir hatten in der Vergangenheit bis 2007, die Jahre danach, ca. 2000 Bunker gehabt in Deutschland, von denen das Bundesinnenministerium der Überzeugung war, sie sind den modernen Gefahren eines Angriffs mit Raketen nicht mehr gewappnet. Und dementsprechend hat man sie aufgegeben, weil sie jährlich bis zu 2 Millionen Euro in der Unterhaltung gekostet hatten. Sie hatten einen Zustand gehabt wie in den 1950er, 60er Jahre teilweise, im Zustand Zweiter Weltkrieg. Für die modernen Bedrohungen mit Raketen und atomaren Sprengköpfen entsprechen all diese Bunker nicht. Das beste Beispiel ist, dass der Ahrtal-Bunker für die Bundesregierung schon vor vielen Jahren aufgegeben wurde, weil er einfach nicht die Schutzfähigkeit mehr dafür hatte.
Also das würde andersrum heißen, wir müssten beim Thema Bunker nochmal komplett neu bauen?
Ein Neubau von Bunker würde wahrscheinlich 20 bis 25 Jahre benötigen. Das sind Schätzungen, die die Schweiz hat. Und es würden Unsummen an Gelder investiert werden. Aber ich glaube, der wichtige Ansatzpunkt ist, wovor sollen sie schützen? Vor Atomwaffen und Raketen, die mit Überschallgeschwindigkeit fliegen, gibt es keinen Schutz. Weil die Vorwarnzeiten einer aus Kaliningrad zum Beispiel abgeschossenen Rakete nur noch 2 bis 3, maximal 4 Minuten beträgt. Es ist also gar keine Vorwarnzeit für die Bürgerinnen und Bürger gegeben, um sich dann in diese potenziellen Schutzmöglichkeiten zu begeben.
Also wenn die Zeit zu kurz ist, um überhaupt erstmal, was jetzt ja auch geplant ist, eine Handy-App zu öffnen und danach zu gucken, wo ist der nächste Bunker, um sich da dorthin zu begeben. Sie haben gerade erklärt, dass das eigentlich von der Zeit her schon gar nicht ausreicht und gegebenenfalls haben wir ja auch gar keine Bunkeranlagen. Was wäre dann aber Ihre Idee, um Bevölkerung zu schützen?
Erstmal würde ich gerade speziell in der Adventszeit eine sachliche Diskussion fordern und nicht wie in einer großen Tageszeitung auf der Titelseite bzw. auf Seite 2. Wir kriegen alle eine Bunker-App aufs Handy mit weiteren Aussagen. Ich glaube, es ist wichtig, der Bevölkerung klar zu machen, wie die sicherheitspolitische Lage ist. Wenn sie denn so schlecht wäre, dass wir Privatbunker bauen sollten, unsere Keller verstärken oder uns in öffentliche alte Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg oder der Nachkriegsphase zu begeben, dann müsste eigentlich die Frage aufgeworfen werden, wie sicher ist überhaupt unser Leben in der Bundesrepublik Deutschland? Brauchen wir nicht eine stärkere Bundeswehr? Brauchen wir nicht die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Brauchen wir nicht ein Raketenschutzschild? Brauchen wir nicht eine moderne Flugabwehr etc.? Und solange das nicht getätigt ist, glaube ich, sind solche Vorgänge, dass man sich beschäftigt. Was soll der Einzelne machen, um sich zu schützen gegen Raketen? Diese Diskussion halte ich für überflüssig, wenn nicht gar sogar hochgefährlich, weil sie die Bürgerinnen und Bürger verängstigt.
Sie hatten ja gerade den Zeitraum auch schon angesprochen. Also vor Weihnachtszeit natürlich nochmal doppelt schwierig. Aber generell sind wir ja auch gerade in einer Lage, wo viele Menschen ohnehin schon verunsichert sind. Also wie erklären Sie sich vielleicht aber auch, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz gerade jetzt an solchen Plänen arbeitet?
Das kann ich nicht erklären, weil es wahrscheinlich einen Auftrag, eine Aufgabe von Seiten des Bundesministeriums des Inneren an das BBK gegeben ist. Aber ich glaube, dass man zu einer sachlichen Analyse kommt und feststellt, die bisher vorhandenen 598 Bunker sind total veraltet. Sie haben teilweise Wählscheibentelefone noch, also Stand der 1950er, 60er Jahre. Ich glaube, dass jegliche Form des Geldes für den klassischen Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe, um zu warnen vor Naturkatastrophen, Unwetter, Dauer, Starkregen besser investiert sind und das restliche Geld lieber in eine Stärkung der Bundeswehr reingehen sollte.
Und Sie haben in unserem Gespräch, Herr Borris, auch schon die Schweiz angesprochen. Vielleicht einen kleinen Schlenker nochmal, weil da gibt es inzwischen mehr Bunkerplätze als Einwohner, weil der Bau von Schutzkellern nach dem Zweiten Weltkrieg wohl lange Pflicht war. Sehen Sie also die Schweizer da sehr viel besser vorbereitet oder würden Sie denken, deren Bunker, wo innerhalb von 5 Tagen wohl gewährleistet sein muss, dass Marmelade und Chia, die da jetzt gegebenenfalls drinstehen, rausgeräumt werden sollten, besser sind oder haben die auch dasselbe Zeitproblem, das Sie angesprochen haben?
Die haben natürlich auch das gleiche Zeitproblem, selbst wenn sie unter dem Matterhorn oder wenn sie unter einem hohen Alpenberg 1000 Meter in die Tiefe gehen wollten, dann wäre es ein bedingter Schutz für die wenigen, die es dann zeitlich noch schaffen würde. Aber es stellt sich dann gleichzeitig die Frage, wann sollen diese Leute rauskommen, wann bekommen sie frische Luft, wann bekommen sie Wasser und was finden sie danach vor? Ich darf betonen, wenn es zu einer solchen Eskalationsstufe käme, dass zum Beispiel Russland oder ein anderes Land einen NATO-Staat angreifen würde, dann würde ein NATO-Statut greifen, dass man dagegen hält mit entsprechenden Waffen und dann kommt es letztendlich auf den Punkt, wer als Erster schießt, stirbt dennoch als Zweiter. Und ich glaube immer noch, dass der vernünftige Menschenverstand allen Seiten sagt, diese Konfrontation brauchen wir nicht und es wäre das Ende der Welt.
Sagt Hans-Walter Boris, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Und zu einem weiteren wichtigen Thema, Plastik. In Busan in Südkorea hat heute die letzte Verhandlungsrunde für das UN-Plastikabkommen begonnen. Bis Anfang Dezember wird jetzt verhandelt. Das Ziel ist ganz einfach formuliert: keine Plastikvermüllung der Erde mehr. Aber es ist sehr schwer umzusetzen. In 4 Verhandlungsrunden wurde ein erster Textentwurf erarbeitet. Nun werden etliche strittige Punkte abgearbeitet. Wie realistisch ist es also, dass man sich auf dieser UN-Konferenz auf weltweite Regeln auch für die vielen Zusatzstoffe im Plastik einigen wird? Das hat meine Kollegin Liane Kossmann heute Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen gefragt.
Es ist eine der wichtigen Punkte, die wir erreichen wollen. Das heißt, eine Liste von Produkten, von Zusatzstoffen, die verbannt werden sollen. Daran wird in Busan gearbeitet. Es geht darum, die besonders gefährlichen Stoffe möglichst schnell aus den globalen Kreisläufen herauszubekommen. Und ich bin optimistisch, dass wir in diesem Bereich erste Listen aufstellen können. Aber wir haben ja gerade in Aserbaidschan bei der Weltklimakonferenz gesehen, wie schwierig es in diesen Zeiten ist, sich gemeinsam auf Regeln zum Wohle der Menschen zu verständigen. Wir arbeiten daran.
Ja, bei dieser Konferenz jetzt in Busan in Südkorea wird es ja auch noch mal um viel grundsätzlichere Fragen gehen. Viele Forscher und Umweltschützer fordern angesichts der großen Umweltprobleme von Plastik, die Staaten müssen auf der Konferenz beschließen, künftig weniger Plastik zu produzieren. Welchen Beitrag wird Deutschland dazu leisten, dass das auch so kommt?
Deutschland ist einer der weltweit größten Plastikproduzenten und dennoch haben wir uns dafür ausgesprochen, dass Reduktionsziele und Zieljahre festgelegt werden. Eine weltweite Einigung verbindlich hierauf scheint in diesen Zeiten unrealistisch zu sein. Deshalb arbeiten wir auch in anderen Bereichen, stärken die Recyclingwirtschaft, sind mit vielen Ländern der Erde darüber im Dialog. China hat zum Beispiel gerade angekündigt, seine Recyclingwirtschaft massiv auszubauen. Recyceln alleine wird uns aus dieser Krise nicht heraushelfen. Wir brauchen auch die Reduktion. Aber mehr Recycling in den Staaten, wo viel Plastik produziert und verwendet wird, ist auch ein Beitrag.
Sagt die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke heute früh auf NDR Info. Wir schauen jetzt auf Taiwan, weil dort tut sich etwas. Bis 2050 soll ja der Inselstaat klimaneutral werden, so steht es im Gesetz. Neben der Transformation hin zu erneuerbaren Energien wird auch Plastikverpackungen in Taiwan der Kampf angesagt. Aber der Weg ist noch lang. Unser Korrespondent Thorsten Iffland meldet sich aus der Region.
Seit Jahren werden die Taifune stärker, die Wirbelsturmsaison länger und die Folgen gravierender.
Ich glaube, dass die Menschen sich in Bezug auf den Klimawandel eher machtlos fühlen und nicht wirklich glauben, dass die Regierung den Status quo ändern kann.
Chris Xu, Klimabeauftragter bei Greenpeace Taiwan, wirkt ein bisschen ratlos. Obwohl die Inselbewohner von allen Seiten Naturgewalten ausgesetzt sind, tut sich wenig. Die öffentliche Diskussion kaum der Rede wert. Und auch die Politik hat das Thema bisher nicht wirklich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verfolgt. Inzwischen aber gibt es eine Strategie für grünes Leben, erklärt die Direktorin der Klimawandelbehörde Tsai Ling-yi.
Wir werben dafür, dass die Leute regionale Lebensmittel essen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen und ihre Lebensgewohnheiten ändern. Taiwan setzt sich besonders gegen den Einwegmüll ein. In diesem Jahr Jahr wird ja eine internationale Plastikkonvention diskutiert. Und in Taiwan ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit die Reduzierung von Einwegplastik und Wegwerfgeschirr.
Um zu erleben, wie weit Taiwans Weg zu mehr Umwelt- und Klimaschutz eines jeden Einzelnen noch ist, reicht ein Spaziergang durch die Hauptstadt Taipeh. An jeder Ecke knattern Dutzende, ja je nach Kreuzung hunderte Motorroller über die Straßen. Mehrmals im Jahr hängt eine Smogglocke über den Industriestädten im Westen der Insel. Und vor allem auf den berühmten Nachtmärkten gibt es im Grunde nichts, was nicht in irgendeiner Form in Plastik eingepackt ist. Entscheidend ist aber vor allem das, was in Taiwans Energiesektor passiert. Über 80% des Stroms wird aus fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Gas erzeugt. Keine 10% durch erneuerbare Energien. Dabei wäre gerade die Windkraft rund um eine Insel wie Taiwan ideal. Das weiß auch Tsai Ling-yi von der Klimawandelbehörde.
Was uns am Herzen liegt, ist ganz klar. Es wird keine neuen Kohlekraftwerke geben. Wir müssen weg von der Kohle und bestehende Kohlekraftwerke schrittweise abschalten.
Abgeschaltet wird, wie sonst nur in Deutschland, auch die Atomenergie. Die angestrebten 20% Strom aus Erneuerbaren bis 2025 wird Taiwan bei weitem nicht erreichen. Auch bei Greenpeace fragt man sich, wann endlich der Turbo gezündet wird.
Gerade in Anbetracht von Taiwans wirtschaftlicher Entwicklung, vor allem bei künstlicher Intelligenz und in der Halbleiterindustrie, ist der Bedarf an grüner Energie sehr groß. Selbst wenn Taiwans gesamter Ökostrom in diesen Markt fließen würde, würde das nicht reichen. Nvidia plant eine Niederlassung auf Taiwan und will 100% Ökostrom. Auch TSMC will 60% Ökostrom verwenden. Wie will Taiwan das bedienen?
Darauf wird es so schnell keine Antwort geben. Immerhin, inzwischen hat die Regierung gesetzlich festgehalten, bis 2050 soll Taiwan klimaneutral werden.
Informationen über die Plastikvermeidungsstrategien in Taiwan von Thorsten Iffland. Heute am 25. November ist Orange Day, ein Tag, der international ein schwieriges Thema ins Bewusstsein rufen soll: Gewalt an Frauen. Und genau heute hat die Staatsanwaltschaft in Frankreich die Höchststrafe gefordert für den Hauptangeklagten Dominique Pellicot. Er hatte gestanden, seine Frau über 10 Jahre hinweg regelmäßig mit Schlafmitteln betäubt und sie dann teils allein, teils gemeinsam mit Fremden vergewaltigt zu haben. Ein Fall, der Frankreich erschüttert hat und tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlässt. Julia Brutter berichtet über die heutige Forderung der Staatsanwaltschaft.
Als sich Giselle Pellicot ihren Weg in den Gerichtssaal bahnt, warten wieder Dutzende Frauen und Bewunderer auf sie. Medienvertreter aus 57 Ländern bestürmen sie mit Fragen. Im Vorbeigehen sagt sie nur: Das sind viele Emotionen heute. Im Gerichtssaal dann das, was alle erwartet haben. Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe für den Hauptangeklagten Dominique Pellicot. 20 Jahre Haft. Seine Anwältin Beatrice Savaro erklärt vor Journalisten, ihr Mandant sei niedergeschlagen. Und doch, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, überrascht uns nicht. Die Ankläger betonen, was wir bereits wissen, nämlich dass Herr Pellicot der große Organisator war, das ausschlaggebende Element, der gemeinsame Nenner dieser ganzen Geschichte. Es ist und bleibt einfach die Akte Dominique Pellicot. Im Gerichtssaal betont Staatsanwältin Laure Chabot: 20 Jahre, das ist einerseits viel, denn es sind 20 Jahre eines Lebens, andererseits ist es angesichts der Schwere der Taten zu wenig. Dominique Pellicot trage die volle Verantwortung. Dieser hatte gleich zu Beginn des Prozesses gestanden, seine frühere Frau Giselle über 10 Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und auch andere Männer zur Vergewaltigung seiner Frau rekrutiert zu haben. Er bezeichnete sich vor Gericht selbst als Vergewaltiger. Er sagte: Ich bin schuldig, ich habe alles verdorben, ich habe alles verloren, ich muss dafür bezahlen. Zuletzt hatte er erklärt, sein perverses Phantasma habe darin bestanden, eine starke Frau zu unterwerfen. Seine Verteidigerin Beatrice Savaro bereitet nun ihr Schlussplädoyer vor. Ich möchte noch einmal ein anderes Licht auf Dominique Pellicot werfen, etwas weggehen von der dunklen Seite seiner Persönlichkeit, die die Anklage so betont hat. Ich möchte ihm einen menschlicheren Charakter geben. Diese Seite hat die Staatsanwaltschaft in ihrer Begründung für das Strafmaß doch etwas vernachlässigt. Die Staatsanwältin wird im Laufe der nächsten Tage auch die Strafmaßforderungen für die anderen 50 Angeklagten stellen. stellen. Viele von ihnen streiten ab, gewusst zu haben, dass Gisèle Pélicaud von ihrem Mann betäubt worden war. Sie hätten geglaubt, an dem Liebesspiel eines Paares beteiligt zu sein. Nun ist die Frage, ob die Ankläger dieser Argumentation in einigen Fällen folgen werden. Die Feministinnen, die heute erneut am Gericht auf Gisèle Pélicaud warteten, haben vor dem Gebäude großflächig plakatiert. Sie fordern 20 Jahre Haft für jeden der 51 Angeklagten. Sie hoffen, dass dieser Prozess die Gesellschaft tatsächlich verändern wird. So wie es die Ministerin für die Gleichstellung von Mann und Frau, Salima Saar, heute im Radiosender France Info versprochen hat. Dieser historische Prozess lehrt uns etwas. Und ich denke, es wird ein Vorher und ein Nachher geben. Denn es sind ganz normale Männer, die da auf der Anklagebank sitzen. Wir müssen ganz neu über die chemische Unterwerfung, also über den Missbrauch unter Drogeneinsatz nachdenken. Was genau daraus folgen wird, aber ist noch unklar. Heute, am weltweiten Tag des Protests gegen die Gewalt an Frauen, hoffen viele Frauenrechtlerinnen, dass nicht nur Gesetze verschärft und Hilfseinrichtungen für Frauen verbessert werden, sondern dass sich auch das Verhältnis von Mann und Frau fundamental wandeln wird.
Und soweit unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Damit enden unsere heutigen Themen des Tages.